Willkommen. Ja, man sagt ja Tres Fazit und Kollegium. Drei machen ein Kollegium. Da weiß man nicht, ob der Vortragende mitgezählt werden darf oder nicht. Wir zählen ihn heute mit, dann passt's. Ich möchte vielleicht noch einmal darauf hinweisen, ich habe in der ersten Vorlesung angekündigt, dass es auch einen Kurs gibt, in Moodle eingetragen, BOKU Forum Umweltethik. Das ist seit Beginn dieser Vorlesung vor vielen Jahren, habe ich das eben angeboten als eine kleine Diskussionsrunde, in die Studierende Fragen, Probleme einbringen können, über die man dann im kleinen Kreis mit Interessierten ausgiebig diskutieren kann. Und naja, für diesen Kurs hier sind 103 angemeldet und im BOKU Forum Umweltethik eine Person. Also das ist zu mager, als dass da was passieren kann. Und ich werde daher noch einmal an alle eine Aussendung machen und eine Einladung diesbezüglich, weil ich habe das ja auch zu Beginn gesagt, ich habe jahrzehntelange Erfahrungen in Umweltfragen und in der Auseinandersetzung mit Technokraten in der Argumentation und es hat dieses BOKU Forum Umweltethik eigentlich immer, auch wenn es nur ein kleiner Kreis war, recht interessante Ergebnisse gehabt oder war für alle Beteiligten eigentlich ein Gewinn. Na, da ist es zum Beispiel passiert, dass jemand sagt, ich habe den und den Film gesehen und über den möchte ich diskutieren. Die und die Fragen, die stellen sich mir und da habe ich keine wirklich schlüssigen Antworten drauf und ähnliches. Also über Dinge dieser Art können wir, wenn es gewünscht ist, im kleinen Kreis jederzeit diskutieren. Da meldet sich jemand mit einem Thema, dann schaut man, wer hat Interesse, man sucht sich einen Termin und einen Seminarraum und setzt sich dann zusammen. Also dieses Angebot meinerseits steht. Ich brauche es nicht, weil ich Langeweile habe. Es ist ein Angebot an die Studierenden. Gut, so viel einmal zu diesem. Und das war, glaube ich, die letzte Folie, die ich hergezeigt habe und zu der ich auch schon ein bisschen was gesagt habe. Umweltethik bezieht sich, kann man ja sozusagen, darf man nicht nur auf die Gegenwart beziehen, sondern im Hinblick darauf, welche Welt wir den kommenden Menschen und Lebewesen überhaupt überlassen. In welcher Weise wir mit uns verhalten sollen, damit die, die nach uns kommen, auch noch eine einigermaßen lebenswerte Welt vorfinden. Und daher ist ein weiter Zeithorizont angemessen. Und wenn man das, was wir derzeit haben, nämlich das Kohlenwasserstoffzeitalter, wo die Hauptenergiemenge, die Zivilisation antreibt, aus fossilen Brennstoffen stammt, dann ist es eine begrenzte Phase. Wir erleben ja derzeit auch in der Politik, dass im Rahmen des Irakkriegs erleben wir ja, dass die Sperrung oder die Kontrolle der Straße von Hormuz im Persischen Golf durch den Iran, dass das die ganze globale Ökonomie erschüttert, dass die Erdölpreise auf der ganzen Welt hochschießen, dass es Versorgungsprobleme mit Düngern geben wird, die enorm energieintensiv sind und dass damit auch die Lebensmittelpreise steigen werden. Also die gegenwärtige Wirtschaft ist total vom Erdöl abhängig. Und wenn ich eben an meine Kindheit zurückdenke, Sommerfrischen auf dem Land, in der Steiermark oder anderswo, ja, da hat es kaum einen Bauern gegeben, der einen Traktor gehabt hat. Und das Erdölzeitalter hat, also das war alles Bio und die mechanische Arbeit ist von Zugtieren geleistet worden. Also es war alles ganz, ganz anders. Und das Erdölzeitalter hat dramatische Veränderungen gebracht. Und das ist eben etwas, was heute viel zu wenig verstanden wird. Wenn man sagt, ja, das Erdöl wird jetzt teurer und knapp und ja, da brauchen wir Alternative. Und da habe ich schon das letzte Mal, glaube ich, dieses Bild dann eingeblendet. Da kommt man dann mit der Atomenergie und sagt, naja, also dann halt Kernenergie. Mit der Kernenergie werden wir uns dann gleich vielleicht heute noch zu ausgiebig detailliert zu beschäftigen beginnen. Aber so viel einmal zur Kernenergie im Moment. Also jetzt war sozusagen der Abschnitt, was läuft schief, wo gibt es heute Krisen? Und heute haben wir eben, wenn man die Energiepolitik anschaut, das Problem, dass ja, das mit dem Erdöl ein bisschen schwierig wird. Aber aus einer Langzeitperspektive muss man sagen, ja, das ist eine Episode, die geht vorüber. In 100, 200 Jahren muss die ganze Energiewirtschaft eine total andere sein. Und die Frage ist, welche? Und auf das kommen wir dann zu sprechen. Jetzt aber der Übergang zu den Ursachen, zu den Wurzeln der Umweltkrise. Und da gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene Angaben. Was ich Ihnen präsentiere, das erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit, aber vieles liegt in der biologischen Grundausstattung des Menschen. Die Psychologie und die Verhaltensforschung hat ja ergeben, dass es angeborene Verhaltensweisen gibt. Das war ja auch ein langer Streit in der Wissenschaft. Da gab es die Behavioristen. Das war vor allem ein gewisser Mr. Skinner, der hat Versuche mit Ratten gemacht und hat die Ansicht vertreten, alles Verhalten ist erlernt. Alles ist erlernt. Und dagegen haben Verhaltensforscher Konrad Lorenz, Erich von Holst und andere haben gesagt, na, es gibt Angeborenes, das vor jeder Erfahrung da ist. Und da gibt es vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man etwas sagt, naja, also Singvögel, die haben so einen atypischen Gesang, ja, den haben sie von den Eltern gelernt, ne, sagen die Behavioristen. Die Verhaltensforscher sagen, na, das ist angeboren. Welches Argument stimmt? Jetzt nehmen wir den Kuckuck her, ja. Der wird zum Beispiel, das Kuckuckweibchen legt ihr Ei in ein Nest von einem anderen Singvogel, zum Beispiel von einem Deichrohrsänger oder so. Ja, und der hört den Gesang der Deichrohrsänger, ja, der kleine Kuckuck, schmeißt die anderen aus dem Nest, wird dick und fett und erwachsen, fliegt in den Süden und wenn er zurückkommt, ruft der Kuckuck, der weiß, dass er ein Kuckuck ist und kein Deichrohrsänger. Also das ist so mal ein ganz einfaches Beispiel, das zeigt, dass es angeborenes Verhalten gibt. Und beim Menschen ist es eben auch so, dass das Verhalten ambivalent ist, also sozusagen in die oder in die andere Richtung schwenken kann. Kooperation, Konkurrenz, Freundschaft, Feindschaft, Liebe, Hass, Fremdenfeindlichkeit, Gastfreundschaft. Also all das, und das hängt oft von Nuancen ab, ob es in die eine oder andere Richtung schwenkt. Nicht? Wenn sich ein Fremder nett benimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man ihm gastfreundlich begegnet. Andererseits, wenn er sich nicht gut verhält, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die Fremdenfeindlichkeit. Also es gibt, und eine ganz wichtige Erkenntnis sowohl der Psychoanalyse, das hat Sigmund Freud erkannt, aber eben auch die Verhaltensforscher, dass das Ausleben von Trieben lustbetont ist und das Nicht-Ausleben dürfen von Trieben, das unterdrücken müssen, das ist frustrierend. Das haben wir auch schon im Zusammenhang mit der Massentierhaltung besprochen. Die Verfechter, zum Beispiel der Pelztierzucht, die Nerze in kleinen Käfigen halten, die Nerze, die rennen da und Gitter so herum, weil sie einen Bewegungsdrang haben, sagt man, ja, wir halten sie ja gut, weil sonst hätten sie ja kein schönes Fell. Ne? Aber der Verhaltensforscher sagt, na, die können ihre natürlichen Triebe nicht ausleben. Oder Käfighühner, ne? Die wollen scharren, die wollen Sandbaden und so weiter. Und das können sie wohl jetzt nicht. Und dann ist es natürlich auch so bei Menschen, die Bevölkerungszunahme hängt natürlich auch damit zusammen, dass Sexualität lustbetont als Selbstzweck, na nicht Selbstzweck, praktiziert wird. Sexualität kann man sagen, das ist sozusagen das Band, das die Eltern verbindet, die einem Kind sozusagen ein geborgenes Ambiente bieten müssen. Und die Sexualität ist das Band, das das Paar zusammenhält. Und jetzt sozusagen, wenn es, und da ist ganz entscheidend, dass die Bevölkerungszunahme natürlich dramatisch damit zusammenhängt, dass die Frauen nicht die Rechte über ihren Körper haben, die sie haben sollten. Streben nach Anerkennung, das ist auch ganz wichtig. Jeder Mensch, die Menschheit ist ja gewachsen und über Jahrhunderttausende entstanden, so in kleinen Gruppen. Der Mensch ist kein Herdentier, sondern ein Kleingruppenwesen. Und in der kleinen Gruppe, da bilden sich sozusagen Netzwerke heraus, da gibt es Arbeitsteiligkeit und so weiter. Mir hat ein amerikanischer Indigener, ein Sioux, hat eben gesagt, ja, also wir haben immer charismatische Häuptlinge gehabt, aber wer Häuptling ist, das haben die alten Frauen bestimmt. Und wenn ein Häuptling Mist gebaut hat, dann war ein anderer Häuptling am nächsten Tag. Und ich habe auch einmal einen Vortrag gehört im Rahmen eines Arbeitskreises für nordamerikanische Indianer, wo ein Chief, also ein Häuptling, erklärt hat, wie man zum Häuptling wird. Und wenn es sozusagen ansteht, einen neuen Häuptling zu wählen, da sind die alten Frauen zuständig. Die haben die Buben und die Jungen alle beobachtet ihr ganzes Leben lang. Und da gibt es verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass einer Häuptling wird. Und die alten Frauen wissen ganz genau, wer da der Geeignete ist. Also das ist eine ganz spannende Sache. Und dieser Tom, dieser Sue, der hat dann auch gesagt, give the power back to the grandmas. Grandmas think quite different than grandpas. Ne, die Männer, die sind mehr auf kriegerisch und Auseinandersetzung und so weiter, aber die alten Frauen, die haben das Bewahrende, also das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man heute in unserer Massengesellschaft sozusagen gelten andere Kriterien für eine Karriere. Anthropologen haben auch, wenn man jetzt wiederum noch zu den Ursprüngen zurückgeht, ein ganz spannendes Buch, das ich Ihnen empfehlen kann, ist von Marvin Harris, Kannibalen und Könige über die Wachstumsgrenzen der Hochkulturen. Und da beschreibt er eben auch, dass Häuptlinge nicht irgendwas Despotisches an sich haben, sondern das sind Umverteiler. Das ist ein tüchtigerer Jäger, das ist ein, der mehr Beute macht und der sozusagen sich die Gunst der anderen erwirbt, indem er für sie was tut. Es gibt dann aber auch, und das ist auch ganz wichtig, immer wieder Methoden, in der fernen Vergangenheit schon, die verhindert haben, dass einer sich auf Kosten anderer Vorteile verschafft. Da gibt es zum Beispiel die Methode, dass Pfeile getauscht werden und bei der Jagd dann weiß man nicht genau, wer hat dieses Wild geschossen. Und daher kann sich keiner jetzt irgendwie hervortun und sagen, das war ich und so weiter. Da gibt es eben ein ganz spannendes, dickes Buch von Rainer Mausfeld, den ich Ihnen auch schon empfohlen habe, ein Psychologe und Kognitionsforscher, der an der Uni Kiel gelehrt hat, jetzt schon ein paar Jahre emeritiert ist. Und das Buch heißt Hybris und Nemesis. Und in diesem Buch beschreibt er auch, sagt, die Machtstrukturen heute, die sind so komplex, dass sie kaum verständlich sind. Und daher ist es sinnvoll, in die Vergangenheit zurückzuschauen, 5000 Jahre, und sich anzuschauen, in welcher Weise die Gesellschaften früher verhindert haben, dass Machtmissbrauch stattfindet. Also das ist ein sehr spannendes Buch. Jedenfalls muss man eines eben sagen, in unserer Aha, Moment, bitte. Hallo? Du, ich bin gerade in der Vorlesung. Hallo? Ja, mache ich. Grüß dich. Ja, ich habe heute einen ganz dringenden Anruf, darum bitte Verzeihung. Ja, in unserer, diese Hierarchien, die haben in vielen Gesellschaften früher ganz gut funktioniert. Heute in der Massengesellschaft schaut die Geschichte anders aus. Da sind die Voraussetzungen für Karriere eine ganz andere. Sind ganz andere. Und also ich habe auch mit großem Interesse das Buch gelesen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ganz unten. Das war in der DDR aufgewachsener Journalist, der sich verdummen hat bei McDonald's und bei anderen Firmen und dann gezeigt hat und dann publiziert hat, wie es jemandem ganz unten geht in der Hierarchie. Und in so einer Gesellschaft, wo das ganz unten ist, wo die Leute ausgeplündert, ausgebeutet, unterdrückt, missachtet werden, gedemütigt werden, da ist es ganz wichtig zu schauen, dass man nach oben kommt. Und wer heute sozusagen kein Loser werden will in unserer Gesellschaft, der muss schauen, dass er auf Kosten anderer ein Winner wird. Also in vielfältiger Hinsicht. Dann kommt noch etwas anderes dazu, das auch beachtlich ist. Da erzähle ich Ihnen die Geschichte von dem entierenden Fisch. Das ist auch etwas ganz Spannendes. Eben im Zusammenhang mit der Verhaltensforschung hat ein ganz prominenter Wissenschaftler in Deutschland, Erich von Holst, der war deswegen so großartig, muss man sagen, weil er Konflikte in der Wissenschaft, wo man gesagt hat, ist das jetzt so zu erklären oder anders, da hat er ein brillantes Experiment gemacht und die Geschichte geklärt. Und er hat einen Versuch gemacht, Schwarmfische, da richten sich, wenn Sie sich jetzt erinnern an irgendeinen Universumfilm, wo so ein Fischschwarm ist und da greift jetzt ein Thunfisch an oder eine Robbe, ja, das schwimmt, der weicht aus und alle richten sich nach den anderen. Also wenn einer irgendeine Nahrung findet und da zielstrebig hinschwimmt, ja, zieht er die anderen mit. Wenn jemand flüchtet, zieht er die anderen mit. Und jetzt hat man einen solchen Schwarmfisch das Vorderhirn amputiert, also durchtrennt. Das hindert nicht seine Bewegungsweise, aber seine assoziativen Fähigkeiten sind geschädigt oder zerstört. Und er schwimmt sturkraut, sturheil voran. Und jetzt passiert das Erstaunliche, der Schwarm folgt ihm, dem hirnlosen Fisch. Ja, und jetzt kann man eben sagen, als in der menschlichen Gesellschaft ist so Zielstrebigkeit, dass jemand ganz genau weiß, so hier geht's lang. Ja? Das ist entweder sozusagen Skrupellosigkeit, Dummheit oder sozusagen ein Übermaß an Durchblick, an Intelligenz und so weiter. Aber es kann sozusagen einfach die Sturheit, die kann als Führungsqualität missgedeutet werden. Und das erleben wir oft, dass Leute, die schwarz-weiß denken und für irgendwas eine Patentlösung haben und sagen, ja, so ist richtig, ja, das sind die, die haben es verstanden, denen müssen wir folgen. Und das ist diese verdächtige Parabel mit dem hirnlosen Fisch, dem die anderen folgen. Es gibt auch im Internet interessante Beiträge. Erstens einmal hat Machiavelli, der sehr klug die Machtstrukturen verstanden hat, der hat auch sehr klar gemacht, dass Dummheit sozusagen zum Erfolg führt. Und da gibt es interessante Parallelen dazu und gleichlautende Analysen. Also das Streben nach Anerkennung im weitesten Sinn ist etwas ganz, ganz zutiefst Menschliches. Das kann natürlich in der Massengesellschaft entarten, aber liegt tief im Menschen, dass er von anderen verstanden, anerkannt werden will. Etwas anderes liegt auch im Menschen, so eine gewisse Freibeutermentalität. Also wenn irgendwas zu haben ist, das nimmt man sich. Man greift auch nach dem Größeren, im Zweifelsfall. Das hängt auch wiederum mit ganz fundamentalen Dingen zusammen. In der Natur, und der Mensch gehört dazu, sind die Lebewesen immer sozusagen auf einen Energiegewinn aus. Der Energieaufwand zur Nahrungsgewinnung, der darf nicht größer sein als der energetische Ertrag. Nicht? Also es muss sozusagen ein Energiegewinn da sein. Wenn ich mehr Energie aufwende, sagen wir, wenn ein Jäger mehr Bewegungsenergie aufwenden muss, um eine Beute zu machen, ja, dann verhungert er. Also er muss schauen, dass er möglichst effizient seine Nahrung gewinnt. Und damit hängt es natürlich zusammen, wenn ich beispielsweise jetzt Früchte und Beeren sammle oder sonst was, da greife ich immer noch den Größeren und nicht noch den Kleineren. Also es ist ein Überlebensprinzip zu schauen, dass man möglichst effizient die Nahrung bekommt. Und diese
Würde sagen, derzeitigen Stand, Herbert Arias und Professor Schmidt, über das Anthropozän gehört, dass wir ca. 1 Kilowatt Energie aus der Landwirtschaft herausbekommen, mittlerweile 8 Kilowatt hineinschicken, und zwar aus fossiler Energie.
das ist völlig
Aber jetzt
klar.
bitte
Nein,
erklären.
auch das 8 ist sehr, sehr, sehr klein gegriffen. Also auf das kommen wir
Bitte.
noch.
Zeit was auszuholen.
Ja,
Ja, davor waren
nein, das
8
ist.
Kilowatt.
Ja.
Jetzt sagen wir mit der billigen fossilen Energie stecken wir das Achtfache hinein zu dem, was wir herausbekommen.
Ja, also nicht nur achtfach. Also ich habe zum Beispiel eine Zahl da. eine Mango, die die per Luftfracht kommt, da ist das mehrhundertfache an Energie, wird da an Erdöl aufgewendet, als man Nahrungsenergie hat. Aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, zu dem kommen wir noch. Unsere Landwirtschaft ist extrem erdölabhängig und das ganze Lebensmittelsystem, auch mit den Ferntransporten und so weiter. Ne? Also in aller Kürze zukunftsfähig kann nur eine Landwirtschaft sein, so im Prinzip, wie ich es als Kind erlebt habe. Kleinräumig, kurze Wege und möglichst autark. Ne? Die haben Kunstdünger ist nie gekauft worden früher, ne? Sondern man hat den Wirtschaftsdünger verwendet und so weiter. Und die ökologische Landwirtschaft und im weitesten Sinn Permakultur hat ja ganz großartige Produktionssysteme entwickelt, auch in Anknüpfung an traditionelle Methoden indigener Völker. Also da gibt es ja großartige Geschichte. Ich erwähne nur jetzt den Begriff vielleicht Terra Preta. Sagt Ihnen das was? Ja. Na, Terra Preta, da ist man draufgekommen in Amazonien, mitten im Regenwald, hat man entdeckt Spuren früherer Siedlungen und ist dann draufgekommen, dort gibt es auf einmal schwarze Erde, die sonst weit und breit nicht da ist. Und da ist man draufgekommen, und das wird heute auch nachgemacht, dass man organisches Material verkohlt und dieser Kohlenstoff, der enorme Oberfläche hat, eine innere Oberfläche, der wird dann gemeinsam kompostiert mit kompostierbarem Material und damit angereichert mit Nährstoffen, hat eine tolle Wasserhaltefähigkeit und ist eine unglaublich fruchtbare Erde. Und das ist auch dann ein Weg, um Kohlenstoff zu binden. Und wenn man normal das verrotten lässt, ja, dann zerlegt die Zersetzergemeinschaft Pilze und allerhand Getier das wiederum und setzt das den Kohlenstoff in Form von CO2 frei. Wenn man das aber in Form von Kohle bindet und der Erde beimischt, ist das enorm fruchtbar und ist auch eine Kohlenstoffsenke, die sozusagen dem Klimawandel entgegenwirkt. Ja, also Freibeutermentalität ist auch etwas, was eine Rolle spielt. Man hat ja viele glauben, dass sozusagen die indigenen Völker sozusagen gleichzeitig auf jeden Fall Naturschützer waren. So ist es im Allgemeinen leider nicht, weil eben diese Freibeutermentalität dazu führt und dazu geführt hat, dass die natürlichen Ressourcen übernutzt werden. Also es hat sich gezeigt, dass beispielsweise Inuit, also Eskimos, wenn sie Motorschlitten haben und Gewehre, dass sie dann aus reiner Schießlust ganze Vogelkolonien ausgerottet haben teilweise. Also ein Indigener ist nicht notwendigerweise ein Naturschützer. Es gibt diese Ausnahmen, es gibt Völker, die in großartig und Kulturen, die in großartiger Weise eine ökologische Ethik gelebt haben und leben, aber das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Ganz wesentlich ist eben auch, und das hängt mit dem ersten zusammen, mit der Bequemlichkeit. Man will möglichst wenig körperliche Mühe aufwenden für sein Leben. Und man gewöhnt sich sehr leicht an ein bequemes Leben. Da gibt es ja auch die nette Geschichte. Im alten Indien ist eine Frau mit ihrem Söhnchen zu einem weisen Mann gewandert, einen ganzen Tag oder 2 Tage lang, und hat gesagt, Herr, ich möchte dir meinen Sohn übergeben und dich bitten, ihn von der Naschhaftigkeit zu befreien. Ja, der weise Mann hat der Welle nachgedacht, hat gesagt, ja, komm in einer Woche wieder. Na, nach einer Woche ist sie gekommen und hat gesagt, na bitte komm in 2 Monaten wieder. Ja, dann ist sie nach 2 Monaten gekommen und da hat er dann den Buben aufgenommen. Und sie hat gefragt, ja, warum hast du mich zweimal weggeschickt? Ja, zuerst musste ich mich von der Naschhaftigkeit befreien. Also es werden sozusagen Gewohnheiten können sehr leicht suchtartige Abhängigkeiten werden. Und man muss sich entwöhnen. Und das heißt, man gewöhnt sich sehr leicht an Bequemlichkeit und so weiter. Aber das Zurückschrauben, das heutzutage dringend notwendig wäre, das fällt viel, viel schwerer, als das sich angewöhnen einer bequemen Lebensweise und der Erfüllung hoher Ansprüche. Etwas, was auch schon angedeutet worden ist, Ethnozentrismus, Anthropozentrismus, dass man eben, dass man die Verantwortlichkeit beschränkt auf einen kleinen Kreis, dass man eben sagt, ja, also erstens mal, oder nur der Mensch hat Anspruch auf ethisches Verhalten unsererseits, die Tiere nicht, das sind ja nur Tiere. Oder noch enger, dass man sagt, ja, also wir, die und die Gruppe, die oder die Bevölkerungsgruppe, die oder die kulturelle, wir sind die Besonderen, wir sind denen man gegenüber sich anständig verhalten muss, aber die anderen nicht. Und darauf beruht dann ja auch die Propaganda, die den Gegner entmenschlicht und eben nicht davon ausgeht, dass wir alle eine Menschheitsfamilie sind, dass jeder Mensch eine Würde hat, die nicht angetastet werden sollte, dass jeder Mensch das Recht hat auf Freiheit, auf Meinungsäußerung und ähnliches, sondern dass man anderen, die man runtermacht, diese Würde nimmt und sagt, das sind die Bösen oder das sind ja Tiere und wenn man die umbringt, ist das eher ein Fortschritt. Solche Dinge hört man sehr oft im Zusammenhang mit Kriegspropaganda und das ist natürlich etwas total Inhumanes. Eine andere Ursache, die sehr viel Schaden macht, ist das lineare Denken. Und schon Immanuel Kant hat ja vom a priori jeder Erfahrung gesprochen. Er hat das genannt Kategorien des Denkens, die vor jeder Erfahrung vorhanden sind. Nicht? Im Gegensatz zu den Behavioristen, die gesagt haben, alles ist erlernt, hat eben Kant schon gesagt, ja, es gibt Dinge, die vor jeder Erfahrung da sind, nämlich wir können nur in Ursache-Wirkung denken und wir können nur in Zeitabfolgen denken und also Raum, Zeit und Kausalität sind die Kategorien. Wir können nur in räumlichen Dingen denken, in zeitlichen Abfolgen und in Ursache-Wirkungsketten. Komplexe Systeme können wir nicht leicht verstehen. Da helfen in der letzten Zeit Computersimulationsmodelle, wo man eben mit veränderten Parametern solche Modelle laufen lassen kann und sieht, aha, Moment, weil ich den Parameter verändert, dann verändert sich das System, irgendwo gibt es Kippeffekte und so weiter. Das kann man alles nicht gedanklich erfassen. Dazu ist unser Denken gar nicht geschaffen. Auch interessant, was heute für die allermeisten eigentlich selbstverständlich ist, Konrad Lorenz hat in den 30er Jahren, 1930er Jahren, einen bemerkenswerten Aufsatz veröffentlicht in den Blättern für Psychologie, nämlich Kants A priori, im Lichte der modernen Biologie. Und da hat er eben dargelegt, dass das, was Kant bezeichnet hat als das A priori und sich Gedanken gemacht hat darüber, er hat ja auch gesagt, Kant, zwei Dinge sind es, die mich immer wieder in großes Erstaunen versetzen, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und Konrad Lorenz hat eben dargelegt im Sinne des Darwinismus, dass dieser Welterkenntnisapparat, wie er das genannt hat, wie wir die Welt verstehen, dass dieser Apparat genauso in der Evolution in Wechselwirkung mit der Realität entstanden ist wie die Organe. Also dass die Verhaltensweisen eben auch evolutionär entstanden sind. Etwas für jemanden, der ein bisschen biologisch denkt, eigentlich selbstverständlich heute ist, aber das war damals sensationell. Also das hat unter den Philosophen die haben das als sehr wichtig natürlich angesehen. Und dieses lineare Denken ist natürlich eine ganz schlimme Sache, wenn man es halt konsequent anwendet. Die Menschen wollen immer die Welt nach ihren Vorstellungen verbessern und denken sich, ja, wenn ich das jetzt mache, dann gibt es den Effekt und der ist gut und daher mache ich es. Ne? Ein Beispiel, und da viele Beispiele, Viktoriasee mit hunderten endemischen Fischarten. Ich sage, Moment, da setzen wir doch den Nilbarsch ein, den Lates niloticus. Dann haben wir einen tollen Speisefisch mehr. Ja, und es ist eine ökologische Katastrophe entstanden. Ja? Also da gibt es viele, viele Beispiele. Eines der ältesten, dass Walfänger vor ein paar hundert Jahren schon auf einer atlantischen tropischen Insel, St. Helena, Ziegen ausgesetzt haben. Und gesagt haben, wenn wir da vorbeikommen, schießen wir ein paar Ziegen, haben wir frisch Fleisch. Das ist eine eindeutige Verbesserung dieses Ökosystems. Aber die Ziegen haben den Wald, die Verjüngung des Waldes verhindert und aus einer tropischen Insel ist ein Felseneiland entstanden innerhalb von ein paar hundert Jahren. Man hat nichts dagegen machen können. Also all diese Dinge zeigen eben, dass das lineare Denken halt viele Fehler verursacht. Und man kann eben auch sagen, es ist ein Reduktionismus. Man schaut sich jetzt einen Effekt an und alles andere lässt man weg. Und ja.
Da muss man auch sagen, dass der Mensch dann wirklich auf Benefit denkt und irgendwie ein lineares Denken auf sich bezogen, oder? Weil ich
Auch.
meine, wenn man ein lineares Denken auf alles andere dann anwendet, kommt man ziemlich schnell darauf, dass das eine Idee ist, aber das ist dann wieder Egoismus, was da im Bereich
Ja, und ich meine, wir müssen immer auch die goldene Regel als das Fundament der Ethik in Betracht ziehen. Wir müssen sagen, wenn das für mich gut ist, muss ich überlegen, wie ist es für einen anderen. Ne? Und wenn es für den anderen so schlecht ist, dass ich sagen würde, na, ich möchte nicht, dass mir das passiert, dann darf ich es auch einen anderen nicht machen. Ne? Also im Grunde ganz einfach. Nicht? Und wenn man das auf den Krieg anwendet, muss man auch sagen, bitte, ich will nicht, dass man Bomben auf mein Haus schmeißt. Das will ich einfach nicht. Und daher kann ich es auch nicht gutheißen, wenn man Bomben auf Häuser anderer schmeißt. Also man muss als Mensch muss man ja schauen, da können wir nicht uns glücklich einigen. Und da gibt es ja den schönen Witz, nicht? Im Ersten Weltkrieg stehen sich so die Fronten gegenüber und der Leutnant sagt, so, wir stehen uns gegenüber, Mann gegen Mann. Nicht? Und da sagt der Schütze Veilchenfeld, Herr Leutnant, können Sie mir zeigen, meinem Mann, vielleicht kann ich mich glücklich mit ihm einigen. Also es ist ja absurd, nicht? Wenn man sich anschaut, dass Leute in den Krieg geschickt werden, nicht in ihrem eigenen Interesse, sondern im Interesse von anderen, die Gewinne machen, Macht erzielen und so weiter. Und zum Nachteil aller anderen, die nach uns kommen. Ja, also das Thema wird uns noch beschäftigen in der Vorlesung. Aber das lineare Denken ist nämlich auch so, also ich habe ja immer wieder zu tun gehabt mit in der Auseinandersetzung mit Technokraten. Also ich habe ja nicht nur mich intensiv in der Frage Atomenergie betätigt, sondern auch was Gentechnik in der Landwirtschaft betrifft. Ich war ja Bevollmächtigter und Sprecher des Gentechnik-Volksbegehrens, das 1997 gelaufen ist und wo 1,2 Millionen Unterzeichnerinnen waren. Und da hat man natürlich auch viele Diskussionen geführt. Und für mich ist eines immer klar gewesen, also wenn Leute behaupten, also zum Beispiel, diese Gentechnik ist sicher. Ja, was bedeutet das jetzt, ne? Wissen die alles, was damit zusammenhängt? Oder wenn man in der Corona-Zeit gesagt hat, ja, also diese neuartigen Stoffe da, diese mRNA-Dinge, die Menschen gentechnisch verändern, ja, das ist sicher und ohne Nebenwirkungen. Kann das sagen, wir kennen unser Immunsystem erst bruchstückweise. Also wenn jemand etwas behauptet, wo man sicher ist, er kann es nicht wissen, dann kann man es doch nicht glauben. Und mehr noch, wenn jemand, also ich habe das oft so gemacht, wenn jemand behauptet, diese und diese Sache ist sicher, dann wollen wir sagen, er weiß, viele dieser Leute wissen gar nicht, was sie nicht wissen. Und noch schlimmer ist, dass sie das, was sie nicht wissen, als bedeutungslos einstufen. Nicht? Aber alles, wir müssen verstehen, dass die Welt unglaublich vernetzt ist und alles hat Nebenwirkungen. Und jetzt hat es eine Wirkung, aber es hat auch andere Wirkungen. Und die darf ich nicht vernachlässigen. Es hat ja ein alter Pharmakologe, hat in seinem klassischen Lehrbuch den Satz drinnen, zu behaupten, eine Substanz hätte keine Nebenwirkungen, heißt zugeben, dass sie keine Hauptwirkung hat. Also es hat alles Nebenwirkungen. Und ich habe ja auch etliche Semester Chemie studiert und bin im Labor gestanden, habe Analysen gemacht. Und da sieht man eben immer, das ist nicht so einfach. Wenn man die Analyse macht, da darf das und das nicht dabei sein, weil das stört und es entsteht nicht nur das, sondern es stehen auch andere Sachen. Und jetzt ein Beispiel auch bei der Herstellung, also bei der Zulassungsstudie zu den Corona-Impfungen, die keine wirklichen Impfungen sind, sondern gentherapeutische Sachen, hat man mit teuer herzustellenden reinen Substanzen gearbeitet. Und das, was dann in Massen hergestellt worden ist, ist ganz, nach ganz anderen Verfahren hergestellt worden, wo dann ganz andere Beimischungen dabei sind, die höchst bedenklich sind. Also all diese Dinge, die kommen gar nicht ins Bewusstsein, die werden gar nicht kommuniziert. Also das sind auch Dinge, die. Also ich kann mich auch erinnern einmal, das war auch eine spannende Geschichte, vor vielen, vielen, vielen Jahren, also das war in den 60er Jahren, als die Problematik der Pestizidanwendung akut ge diskutiert worden ist. Da kann ich mich erinnern an einen Vortrag eines Toxikologen vor akademischem Publikum. Und der hat gesagt, naja, also wir testen natürlich Pestizide jetzt, bestimmten Methoden, die alle natürlich ein bisschen beschränkt sind. Ich schaue jetzt, wie wirkt es auf die Insekten und wie viel vertragen die und die. Aber wie das sozusagen auf Reproduktionsverhalten und auf das Nervensystem wirkt und, das ist nicht so ganz klar. Und dann muss man bedenken, hat er gesagt, dass man ja, dass wir ja nicht nur einem Pestizid ausgesetzt sind, sondern ganz verschiedenen, vielen gleichzeitig. Und wie die wirken, das weiß man nicht. Diese Kombination. Und da hat er dann so ein bisschen erschreckt ins Auditorium geschaut und hat gesagt, ja, hier vor diesem Auditorium wird man das ja sagen dürfen, in der Öffentlichkeit werde ich das nicht sagen. Ne? Also es ist ja so viel zum linearen Denken. Also es passiert viel mehr, als man versteht und daher muss man sehr vorsichtig sein. Eine andere Eigenheit des Menschen, die sehr gut untersucht ist, ist die Bereitschaft zum Gehorsam. Da gibt es ja das großartige Milgram-Experiment, von dem Sie sicher gehört haben. In den 1960er Jahren hat der Stanley Milgram, ein Psychologe, ich glaube an der Harvard-Universität, einen Versuch gemacht. Da hat man sozusagen fingiert eine Situation geschaffen, wo man gesagt hat, wir untersuchen, ob man unter Strafe besser lernen kann, ob Strafe das Lernen beeinflusst. Und hat eben Studenten angeworben, die haben gesagt, für diesen Versuch kriegen so und so viel Dollar. Und egal, ob der Versuch abgebrochen wird oder nicht, also sie kriegen das Geld. Und der Versuch besteht eben darin, man hat zwei losen lassen, einer war der Lehrer, einer der Schüler. Und in Wirklichkeit war aber der Schüler immer, hat zum Team gehört. Und der Schüler, der hat Elektroden angelegt, kriegt. Und der Versuch war so vorgesehen, dass man sagt, es werden Fragen gestellt an diesen Schüler und bei jeder falschen Antwort kriegt er einen Elektroschock. Und da gibt es eine Klaviatur und von Fehler zu Fehler wird sozusagen die Stromstärke gesteigert. Und da haben eben Psychologen gemeint, naja, also von vornherein, irgendwann, wenn der Schüler sagt, oh weh, das tut mir weh und so, dann wird der Lehrer aufhören. Nicht? Er wird sagen, na, dann brechen wir ab, war ja ausgemacht, ich kann jederzeit den Versuch abbrechen. Aber das war eben nicht so einfach, sondern wenn der Schüler, der hat zum Team gehört, das war so, der hat so ein bisschen einen nervösen Typen gespielt, ja, tut das weh und mein Herz und so. Na, na, also gut, er kriegt den Elektroden und ist in einem Kammerl gesessen, ohne Sichtkontakt, ja. Und irgendwann hat er gesagt, weh, das tut ja weh und so weiter. Und der Lehrer, die eigentliche Versuchsperson, hat dann gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Na, tun Sie weiter, der Versuch erfordert das. Ne? Beim nächsten Zögern hat man gesagt, ja, die Verantwortung übernehmen wir und so weiter. Also man hat Druck auf ihn ausgeübt, aber ausgemacht war, dass er jederzeit abbrechen kann. Und nur eine Minderheit hat den Versuch abgebrochen. Die Mehrheit hat sich diesen Anordnungen gebeugt, hat versucht, dem zu helfen, hat die richtige Antwort betont stärker. Nicht? Aber der hat absichtlich Fehler gemacht, der hat zum Team gehört. Nicht? Und hat dann gesagt, ich gebe keine Antwort mehr. Ja, was soll ich machen, hat der Lehrer gesagt, die eigentliche Versuchsperson. Keine Antwort ist eine falsche Antwort, tun Sie weiter. Ne? Und da hat es dann Leute gegeben, die glaubt haben, sie haben den umgebracht. Ja? Und das Erschütternde, ja, und die waren, man hat ursprünglich gemeint, ja, es wird da vielleicht 1, 2, 3% Psychopathen geben, die werden da bis zum Schluss das machen und die anderen werden eigentlich früher aussteigen. Nein, es war immer anders. Die Leute waren aufgeregt am Schluss und habe ich es richtig gemacht? Ne? Also es war völlig klar bei diesem Versuch, dass sozusagen die Bereitschaft zum Gehorsam viel stärker ist, als man eigentlich glaubt. Ne? Das waren, so, das ist die eine Geschichte und ganz spannend bei diesem Buch Milgram-Experiment ist dann der Anhang, der zeigt, wie diese Bereitschaft zum Gehorsam gerade eben beim Militär zur Perfektion getrieben wird. Und da wird dann eben auch dieses Massaker in My Lai, glaube ich, in Vietnam, wird da analysiert, wo die GIs, eine ganze Dorfgemeinschaft, abgeschlachtet haben. Irgendeiner hat das befohlen. Ne? Also grauenhafte Sachen. Das ist eben die eine dunkle Seite des Menschen, dass sie bereit sind, auf Befehl Dinge zu machen, die sie nie persönlich machen würden.
Also in Bezug auf das, auch das Stanford Prison Experiment.
Bitte? Aha, ja, also auf das komme ich auch noch. Das ist der Zimbardo, das Stanford Prisoner-Experiment. Ja, es sind drei Experimente, die ich dafür so wichtig halte. Das erste war eben jetzt das Milgram-Experiment. Das zweite ist das Experiment von Solomon Asch. Kennen Sie das? Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Das ist eben der Konformismus, der Hang zum Konformismus, dass man sich der Mehrheit anschließt. Der Mensch ist ja ein Kleingruppenwesen und will nicht aus der Gruppe rausfallen. Und der Solomon Asch, ein Psychologe, hat folgenden Versuch gemacht. Eine Gruppe von Personen, und jetzt hat er zwei Tafeln hergezeigt. Auf einer ist ein Strich und auf der anderen waren drei verschieden lange Striche. Und dann war die Frage, welcher Strich von den drei ist so lang wie der einzelne. Ja? Und zeigt, ja, der mittlere, der mittlere, der mittlere. Nächsten zwei Karten, ja, jetzt ist der linke, der linke, der linke. Und dann wieder zwei Karten. Und dann, und das war der Clou, es war nur einer, war die Versuchsperson. Alle anderen haben gleichlautend das Falsche gesagt. Und die Frage war, ob der Einzelne sich der falschen Antwort anschließt oder nicht. Und das erschütternde Ergebnis war, dass sehr viele, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber die Mehrheit hat sich dem Falschen angeschlossen. Und zwar unabhängig von der Strichlänge. Das hat sehr verschieden sein können. So, das ist eben auch ein Zeichen, dass die Menschen sich eher der Gruppe anschließen und es schwerfällt, eine von der Gruppe abweichende Meinung zu äußern. Und das ist eine Eigenschaft, die natürlich heutzutage von der Werbung oder vor allem von der Propaganda ganz schamlos ausgenützt wird. Dass man die eine abweichende Meinung äußern, die Minderheit, die den Mut hat, etwas Falsches als falsch zu bezeichnen, dass man die diskreditiert, dass man die ausgrenzt, dass man die bestraft. Dann gibt es auch den schönen Spruch von Mao Zedong, bestrafe einen, erziehe 100. Also wenn man etwas arg sanktioniert, dann wissen die anderen Moment, den Mund machen lieber nicht auf, weil sonst geht es mir so wie dem. Und diese Dinge, die erleben wir derzeit leider in erschreckendem Maß. Ja, dann zum Zimbardo. Das ist das Stanford-Gefängnis-Experiment. Da hat der Psychologe Zimbardo hat Studenten angeworben zu einem Versuch, hat sie in zwei Teile geteilt durch Los. Man hat zuerst einmal geschaut, ob die psychisch einigermaßen in Ordnung sind. Da hat man keine Psychopathen dabei gehabt. und hat dann in der Uni so eine Gefängnissituation geschaffen. Und die einen waren sozusagen die Insassen und die anderen waren die Wärter. Und die Wärter haben die Aufgabe gehabt, auf Disziplin zu achten und so weiter. Ne, das waren alles eigentlich Kommilitonen. Ne? Also der Wärter hat gewusst, das ist nicht ein Verbrecher, der das, sondern das ist ein Kollege von mir. Ne? Und das hat sich ganz schrecklich entwickelt. Was ich, der eine Gefängnisinsasse, der hat den Wärter ein bisschen gehänselt und so, und die anderen Wärter haben gesagt, was, das lass dir du gefallen und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, also hat man angefangen, Druck auszuüben. Und dann hat der eine Widerstand geleistet, hat gesagt, der tritt in Hungerstreik, ja, wer sich da solidarisiert, der kriegt keine Decken zum Schlafen und so weiter. Nach einer Woche war das so weit eskaliert, dass man schon überlegt hat, die Polizei zu rufen. Und ein Kollege vom Simbardo hat ihm dann eigentlich die Augen geöffnet. Und er hat dann selber erschrocken gesagt, der Psychologe, er hat sich nach einer Woche schon mehr als Gefängnisdirektor gefühlt als Psychologieprofessor. Und hat eine Revolte befürchtet, hat die Polizei, also und Sadismus ist ausgebrochen, also ganz schlimm. Und das hat eben auch gezeigt, dass allein eine Situation Menschen zu Verhalten bringen kann, das sie nie für Möglichkeiten hätten. Ja, das wurde nach einer Woche abgebrochen. Danke, das habe ich vergessen dazu zu sagen. Es war auf, glaub, 2 Wochen was angesetzt und nach einer Woche haben sie es abbrechen müssen, weil das völlig chaotisch geworden ist. Nicht? Also das ist auch ein ganz spannendes Ergebnis, das eben zeigt, dass Menschen in einer bestimmten Situation, wo sie eine bestimmte Rolle auszuführen haben, sich dieser Rolle gemäß viel stärker dann verhalten als ihrem eigenen Verantwortungsgefühl entsprechend.
Dass dann die Wärter irgendwie dann so diese Macht darin gesehen haben, die anderen irgendwie zu erniedrigen, dass sie das dann einfach bis ins Endlose ausgeführt
Ja,
haben.
es sind richtig sadistische Ausschreitungen gewesen, dass man gesagt haben, sie müssen jetzt da Liegestütz machen und Ding, und dann hat man ihnen die Decken verweigert und alles Mögliche. Und die haben dann gesagt, ja, also das lassen wir uns nicht gefallen. Es war dann so eine Revolte-Stimmung und da hat dann der Simpatische schon überlegt, die Polizei zu holen. Also ganz, ganz schrecklich. Ja, aus einem akademischen Experiment, das ist eine ganz wilde Geschichte entstanden. Ja, also das sind alles Dinge, die im Menschen stecken und die man verstehen muss, weil all diese Eigenschaften werden ja auch instrumentalisiert für bestimmte Zwecke. Und kommen dann irgendwann eben auch natürlich zu Propaganda und zu Machtmissbrauch und all diesen Dingen. Ja, den Konformismus. Ja, das gehen wir. Etwas ist auch ganz entscheidend, das haben auch natürlich die Psychologen und Verhaltensforscher immer wieder betont, dass der Mensch viel weniger Vernunftwesen ist und viel mehr gefühlsbestimmt agiert, als man eigentlich glaubt. Und das wird jeder an sich selber auch erleben, wenn man irgendein Leid oder irgendetwas erfährt, wo man dann verstandesmäßig sagt, na, eigentlich ist das eh in der und der Hinsicht ganz gut, aber das Gefühl ist viel stärker. Also man kann mit dem Ge Verstand das Gefühl sehr schwer unter Kontrolle bringen. Ja, und eben das bedeutet, dass der instinktive Unterbau des Humanen sehr stark ist und dominiert nicht selten die Vernunft. Es hatte auch Hans Jonas, habe ich ja erwähnt, der große Philosoph, der das Buch Das Prinzip Verantwortung geschrieben hat, spricht er von zwei Pflichten der Zukunftsethik. Die erste Pflicht besteht darin, sich Gedanken zu machen über die Folgen unseres Handelns. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, wenn wir so weiter tun, kann das Klima oder wird das Klima so kippen, dass die und die Dinge entstehen, Versorgungsschwierigkeiten, Hungersnot, Flüchtlingsströme, ähnliche Sachen. Das ist die erste Pflicht der Zukunftsethik, dass wir uns Gedanken machen, welche Folgen sein können. Und die zweite Pflicht, betont Hans Jonas, ist die, dass wir in uns das dafür angemessene Gefühl zu erwecken versuchen, was sehr viel schwieriger ist. Also zum Beispiel sich jetzt zu denken, Moment, jetzt versuche ich mich in die Rolle eines Klimaflüchtlings zu versetzen und zu sagen, ich muss jetzt meine Heimat verlassen, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo anders hinkomme. Wie geht es mir da? Wie bringe ich mich da und meine Kinder weiter? Also ganz schlimme Sachen. Und es ist sehr schwer, sich das vorzustellen, was man noch nicht erlebt hat. Aber jedenfalls das Gefühl ist entscheidend wichtig. Carola Meyer-Seethaler, die ich auch mehrmals zitiert habe schon, die nennt ja auch Gefühle emotionale Werturteile. Also ein Gefühl sagt uns, ob etwas gut oder schlecht ist. Sehr komplexe Dinge, die kann ich verstandesmäßig gar nicht erfassen, aber das Gefühl, das ich bekomme, das ist ein qualitatives Werturteil. Ja, was ich auch schon erwähnt habe, das Ausleben von Trieben ist lustbetonter Selbstzweck, das Unterdrücken von Trieben bedeutet Frustration und kostet Kraft. Das habe ich eben auch schon eben gesagt, eine wesentliche Funktion der Sexualität bei Menschen ist die Paarbindung. Eine Bindung des Paares bedeutet das Band, das die beiden zusammenhält. Und dieses Band ist eben wichtig, weil das kleine Kind auf jahrelange Fürsorge und Geborgenheit angewiesen ist. Also das ist sozusagen die biologische Sicht auf Sexualität. Und da muss man eben sagen, da hat die katholische Kirche halt auch Fehler gemacht. Da gibt es den schönen Cartoon von Horst Heitzinger, einem oberösterreichischen Zeichner. Und der Papst protestiert gegen Hunger und gegen Geburtenkontrolle. Und danach gegen Feuersbrunst und gegen Feuerwehr. Man kann eben, wenn wir über Wurzeln der Umweltkrise sprechen, da habe ich jetzt eben einmal ein paar biologische in der biologischen Grundausstattung des Menschen liegenden Eigenheiten angegeben. Aber man kann eben auch von sekundären Ursachen sprechen. Und da beziehe ich mich jetzt zum Beispiel auf Ernst Friedrich Schumacher, einen Ökonomen, ein gebürtig in Deutschland, aber aufgewachsen in Großbritannien. Ein Schüler des großen Ökonomen John Maynard Keynes und Autor des berühmten Buches Small is Beautiful. Schumacher konnte ich auch persönlich kennenlernen. Ich werde vielleicht eine Tonaufzeichnung in den Kurs stellen. Ich habe von ihm 1974 einen Vortrag, den er in Wien gehalten hat, aufgezeichnet auf Tonband und digitalisiert. Und der ist wirklich hörenswert. Er war ein bemerkenswerter Mann. Das Thema dieses Vortrags hat geheißen, Gedanken zu einem Wirtschaftssystem von morgen. Und Schumacher war wirklich ein ganz ein großartiger Mann. Leider ist er früh gestorben im Jahr 75. Und Schumacher hat eben gesagt, die Dinge sind zu groß geworden, zu kompliziert, zu teuer und zu gewalttätig. Was meint er da? Und nehmen wir jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft. Ne? Alles wird immer größer, immer komplizierter, immer teurer. Die ganze Maschinerie, das alles, was da dran hängt. Und auch gewalttätig. Es ist nicht sanft, sondern eben und Schumacher hat da eben dann davon gesprochen, small is beautiful, dass sozusagen die kleinen Einheiten die lebensfreundlicheren sind. Die Dinge haben sich vom menschlichen Maß entfernt, sagt er auch. Also auch das ist eine ganz wichtige Einsicht. Und da kommt jetzt etwas auch ins Spiel, dass die Ökonomen Ökonomie der Größe nennen, Economy of Scale. Und das Ganze funktioniert ungefähr so. Sie müssen sich vorstellen, in Großbritannien hat die industrielle Revolution begonnen. Die Dampfmaschine wurde effizient gestaltet von James Watt. Und damit war es, ist das industrielle Zeitalter eingeleitet worden. Mechanische Energie, also Edelenergie, die war sozusagen enorm kostbar. Ich habe schon erwähnt, mechanische Energie, also Kraft, Transportenergie, wo man heute Maschinen nehmen. Das war früher animalische Arbeit, Ochsen gespannt, Pferdefuhrwerk, Sklaven, Galeerensträflinge und so weiter, aber natürlich auch dann ein bisschen Wasserkraft, eine Mühle, Windkraft, das waren alles wichtige Sachen. Aber mechanische Energie war sozusagen die Edelenergie, ist immer die Edelenergie. Da gibt es auch die schöne Das schöne Anekdote, der große Philosoph, Physiker Isaac Newton wird besucht von jemandem und der sagt dann, also Herr Newton, ich muss Ihnen schon sagen, bin da jetzt beim berühmten Physiker, aber Ihr Gartentor, das geht verdammt streng. Sie haben mir eben eine Gallone Wasser in die Küche gepumpt. Also er hat den Besucher dazu gebracht, dass er ihm eine Energiedienstleistung zur Verfügung stellt. Energiedienstleistung ist das, weshalb man Energie einsetzt. Also ein Begriff, der in der Energiewirtschaft ganz neu aufgetaucht ist durch die Alternativenergiedenker. Wenn wir nicht Kilowattstunden brauchen oder Elektrizität brauchen oder Erdöl brauchen, sondern wir brauchen sozusagen Energiedienstleistungen. Wir brauchen Wärme, wir brauchen Licht, wir brauchen Transportenergie, mechanische Energie und so weiter. Ja, soweit, also ja, zurück zur Ökonomie der Größe. Und das bedeutet jetzt, dass man mit der Erfindung der Dampfmaschine hat man jetzt durch Verwendung von fossiler Energie, also Kohle zunächst einmal, hat man Dampfmaschinen betreiben können, die haben mechanische Energie erzeugt. Da hat man jetzt mechanische Webstühle hat man betreiben können oder Drehbänke oder Pressen oder sonst was. Und das war natürlich alles furchtbar teuer. Also so eine Maschine zu erbauen und sich leisten zu können, das hat nur ein reicher Mann machen können. Und dann aber, wenn so eine Maschine da war, die hat sehr billig produzieren. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Schuster, der macht jetzt Schuhsohlen, der nimmt ein Stück Leder und zeichnet da jetzt die Sohle auf und dann nimmt er den Kneipp und schneidet das aus. Ja, und der andere, der hat eine Presse und wumm und mit einer Stanze ist die Sohle da fertig. Also, das ist sehr billig und die Grenzkosten jetzt eines maschinell produzierten Produkt, die sind sehr klein. Nicht? Also die letzten, Sie wissen das, wenn Sie sich eine Visitkarte machen lassen, die ersten, was ich, 50 Stück sind teuer, aber das wird dann immer billiger, das kostet dann nur mehr das Material. Nicht? Und wenn ich jetzt billig pro Stück produzieren kann, wenn die Grenzkosten dann klein sind, wenn ich eine hohe Stückzahl produziere, dann muss ich schauen, dass ich den Absatzmarkt ausdehne. Das heißt, die Engländer haben mit der Massenproduktion angefangen von Industriegütern, aber das Industrieproletariat ist so schlecht bezahlt worden, die haben das nicht kaufen können, sondern es wurde exportiert. Also man braucht Exportmärkte. Dann braucht man billige Rohstoffe. Und das haben die Engländer als erste natürlich perfekt gemacht. Und die haben Indien erobert, haben die dortige Manufaktur von Textilien, die hochentwickelt war, die haben es umgebracht, haben billig Baumwolle importiert aus Indien und die teuren englischen Stoffe haben es in Indien verkauft. Und haben denen verboten, selber Stoffe herzustellen. Das war ja der Grund, warum Mahatma Gandhi dann selber zu spinnen angefangen hat. Ja, also um zu zeigen, nein, das lassen wir uns nicht verbieten. Wir machen unseren Stoff selber und die englischen Anzüge, die brauchen wir nicht, die schmeißen wir von Haufen und zünden es an. Ja, also das war die gewaltfreie und erfolgreiche Aktion Indiens, wo man sich gegen diese Sachen gewehrt hat. Aber die Ökonomie der Größe ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir überall erfahren können. Nicht? Je größer, umso billiger kann man im Einzelnen dann produzieren. Und wenn Sie jetzt, also ich kann mich auch erinnern, in meiner Kindheit, ich bin in Gersthof aufgewachsen, naja, da hat es eben eine Drogerie gegeben, ich habe fotografiert schon, da bin ich in die Drogerie gegangen, habe mir dort alle Chemikalien kaufen können, die ich für Entwickler und Fixierbad gebraucht habe. Das habe ich alles umsonst in der Drogerie gekriegt. Und daneben war die Farbhandlung und all das. Und ich kann mich auch noch nicht erinnern, wann ich in die Farbhandlung gegangen bin und da Fensterkitt und das brauche ich und dann ja, brauche ich noch Terpentin aus der Flasche mit. Nein, habe keine Flaschen. Nein, gibt da nicht, aber bring es wieder. Ja, eine Flasche, ein Einsiedeglas, das war ein Gebrauchsgegenstand in meiner Kindheit. Ja, also ganz für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Ja, aber es hat funktioniert. Und jedenfalls, so, und heute gehen Sie wenn Sie so irgendwas brauchen, gehen Sie zum Obi oder ins Bauhaus und sind dort überwältigt. Da gibt es tausende Produkte und die Regale sind voll. Und sagen, ja, welcher kleine Händler kann sich sowas leisten? Niemand. Das ist einfach erfordert, Millionen Kapital, um sowas hinzustellen. Und da kann man natürlich dann im Einzelfall billige Preise erzielen. Nicht? Weil das ist einfach unvorstellbar im Vergleich zu früher, wo da ein kleiner Gewerbetreibender war, ein kleiner Kreisler, der hat dort seine Mölsackeln und Grieß und Ding gehabt und das ist halt da ausgewogen worden und so weiter. Das waren Strukturen, die kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Also die Kleinen sind von den Größeren geschluckt worden und die Größeren werden von den Großen geschluckt. Und damit entstehen ganz andere Strukturen. Also die Ökonomie der Größe ist ein Prinzip, das bis heute durchwirkt. Dann das Streben nach Macht und Prestige, da haben wir schon davon gesprochen. Nicht? Ursprünglich ganz klar, dass der Mensch in der Kleingruppe Anerkennung finden will, sich als nützliches Glied der Gemeinschaft erweisen will und so weiter. Aber dieses Streben nach Macht, das kann dann ausarten. Ja, und dann könnte man jetzt auch wieder den Schuhmacher hernehmen und sagen, ja, dieses Streben nach Geltung hat dann auch das menschliche Maß verlassen und überschritten. Und Machtgier ist halt auch etwas, ja, und Macht durch Geld. Ne? Also, und da sind wir dann schon wieder beim Kapitalismus. Und die Kapitalismuskritik ist ja etwas ganz, ganz Klares und hat mit Kommunismus überhaupt nichts zu tun. Wenn jemand Geld hat, also das kann man so sich vorstellen, stellen wir uns vor, es gibt noch Geld in Münzenform, sagen wir Taler oder sonst was. Ja, wenn ich das zu Hause in einem Schrank habe, dann habe ich einen Liquiditätsvorteil. Und wenn irgendjemand was verkaufen will, ein Grundstück oder sonst was, dann sagen, ja, ich kann sofort sagen, da hast du das auf der Hand, das Geld, und ich kann das sofort bezahlen. Wenn ich es in der Bank, wenn ich es auf die Bank lege, verliere ich diesen Liquiditätsvorteil. Und damit, wenn ich es herborge, das Geld, verliere ich etwas, den Liquiditätsvorteil, und daher möchte ich gerne Vergütung haben. Das heißt, er muss mir ein bisschen mehr zurückzahlen, als ich ihm geborgt habe. Und diese Grundlage, die Verzinsung des Kapitals, bedeutet, dass das Ganze sich immer weiterentwickelt. Wer viel Geld hat, der kriegt noch mehr Geld und so weiter und so weiter. Und ja, das Prinzip ist natürlich auch das, dass es nicht mehr so ist wie früher. Nicht? Man denkt sich, früher mal die Bank, da kommt eben jemand und legt 1000 Goldstücke an in der Bank, sagt, da habt ihr das, verwahrt das für mich. Und dann kommt einer, der braucht der Geld, na, dem borgt man das wieder, was man eingenommen hat. Und, aber so ist es nicht. Die Banken, die können heute einen Kredit geben, ohne das Geld zu haben. Also so wird Geld vermehrt. Und jetzt gehen alle Leute, die Kredite von den Banken haben, die gehen hinaus und müssen jetzt nicht nur den Kredit zurückzahlen, erwerben, verdienen, sondern auch noch die Zinsen dazu, die sie zahlen müssen. Und die sind alle unter Konkurrenz miteinander. Und so wird das Geld immer mehr. Und die viel, viel Geld haben, die wollen das natürlich gewinnbringend anlegen. Das ist völlig klar. Ne? Und das führt dazu, dass in diesem kapitalistischen System so etwas Expansionistisches drinnen ist. Es muss immer mehr in private Hand kommen. Nicht? Früher viele Dinge, die waren einfach staatlich. Jetzt, ob das Verkehrssystem war, ob das die Wasserversorgung ist, ob das die medizinische Versorgung ist, die Spitäler und so weiter. Ja, heute ist so viel Kapital da und das will angelegt werden. Und da kommen dann diese Privatisierungsinitiativen. Auch nichts Neues. Ganz lesenswert, und das finden Sie auch im Umweltethik-Skriptum, glaube ich, eine der Anmerkungen der Langen, der Josef Schöffel. Väter des Wienerwaldes, der hat gegen die Privatisierung des Wienerwalds gekämpft. Und da hat man immer gesagt, der Staat, der kann das nicht gut verwalten, privat geht das alles viel besser. Und da hat man große Walddomänen hat man verkauft, um wenig Geld, um den Staatshaushalt zu sanieren. Ja. Und der neue Besitzer hat Holz eingeschlagen und hat mit Riesengewinn das leicht devastierte weiterverkauft. Und so ist es weitergegangen. Also das war ja unglaublich, auf welche Weise da das Staatsvermögen verschleudert worden ist. Und wir erleben ja Ähnliches heute in vielen Ländern und teilweise auch bei uns, ohne dass man es weiß, werden Gemeingüter sozusagen privatisiert und der Gewinnmaximierung ausgesetzt, eben auch im Gesundheitswesen. Und das ist etwas ganz Gefährliches, weil da wird gespart, da wird nicht investiert. Ne? Da wird an Personal gespart, da wird an Investitionen gespart und da muss Gewinn gemacht werden. Nicht? Und bei Dingen, wo man sagt, na, das sollte eigentlich eine soziale Leistung sein, für die wir alle einstehen, aber das soll nicht der Gegenstand sein, wo einige sich bereichern. Also all diese Dinge spielen eine ganz große Rolle und nicht zuletzt ist der Kapitalismus eine der Ursachen von Kriegen. Gibt da ein, ich weiß jetzt den Autor nicht genau, aber ein Buch über Kriege und Kriegsursachen. Und da steht eben drin zum Ersten Weltkrieg, Making the World Safe for US-American Investment. Es ist völlig klar, wenn Kapitalisten jetzt sagen, ja, ich möchte jetzt in dem und dem Land, möchte da jetzt die und die Infrastruktur aufbauen und finanzieren und daher dann auch Gewinn machen. Ja, da muss ich sicher sein, dass dieses Land stabil ist, dass das nicht jetzt, dass dort da jetzt eine Demokratie ausbricht und man irgendwas vergesellschaftet. Ja. Es gibt ja die vielen Beispiele von Regimewechseln, die die Amerikaner inszeniert haben, beispielsweise in Südamerika, Mittelamerika, so zum Beispiel, glaube ich, Guatemala war das, wo die United Fruit Company, also eines von vielen, vielen Beispielen, wo die United Fruit Company große Ländereien besessen hat und die Arbeiter in diesen Bananenplantagen gar nicht gut behandelt hat. Und es gab dann eine Wahl, wo der neue Präsident ein Sozialprogramm vorgeschlagen hat und der United Fruit Company gefordert hat von der United Fruit Company, dass man Ländereien, die sie billig erworben haben, aber gar nicht genützt haben, dass man die zurückkauft um das gleiche Geld und dass er das den Landlosen geben kann. Ja, das geht natürlich gar nicht. Und so gab es einen Staatsstreich und man hat den Präsidenten gestürzt mit ganz wilden Methoden. Nicht? Also es ist ganz wichtig, dass dort, wo das Kapital investiert ist, dass dort man auch die Kontrolle hat über die Regierung. Und dieses Prinzip, das wird heute global angewendet. Nicht? Das ist der Grund, warum es eben sogenannte Regime-Changes gibt, Overthrow. Nicht? Wo man sagt, ja, dort, wo wir mal investiert haben, dort müssen wir auch die politische Kontrolle haben, damit unsere Investitionen sicher sind. Also das sind Dinge, die natürlich dramatische Konsequenzen haben. Ja, eine andere Ursache von Fehlentwicklungen ist das, was ich eh schon erwähnt habe, Reduktionismus. Und da kommt dann noch dazu der technokratische Machbarkeitswahn. Dazu gehört auch das, was man Scientismus nennt, nämlich die Ideologie, dass alle Probleme eigentlich wissenschaftlich rational zu klären sind, alle wesentlichen. Das, was nicht wissenschaftlich zu klären ist, das gibt es eigentlich gar nicht. Das hat gar keine Über das brauchen wir gar nicht diskutieren. Und die Technokratie eben, dass ich alle Probleme mit technischen Mitteln lösen kann. Der amerikanische Physiker Emeril Lovins, von dem wir auch noch mehrmals sprechen werden, der sanfte Energiestrategien propagiert hat schon vor Jahrzehnten, der hat den schönen Spruch auch gesagt: Technology is the answer, but what was the question? Also, was wollen wir überhaupt? Und so. Künstliche Systemzwänge oder falsche Spielregeln. Da gehört natürlich das Geldsystem dazu. Das ist kein Naturgesetz. Es gibt Alternativen dazu. Und dann eben auch der ökonomische Fundamentalismus, der Vater der modernen Volkswirtschaftslehre, war ja Adam Smith, ein britischer Philosoph und Ökonom, der das berühmte Buch über den Wohlstand der Nationen geschrieben hat. Und Adam Smith hat eben die These vertreten, er war ja ein, glaube ich, ein Stoiker. Also das sind Menschen, die die Meinung vertreten, der Herrgott hat die Welt so geschaffen, dass sie sich zum Guten hin entwickelt. Und Adam Smith hat eben die These aufgestellt, dass noch so viel Eigennutz und Selbstsucht, die er gar nicht positiv bewertet hat, dazu führt, dass der Wohlstand vermehrt wird. Also wenn jemand jetzt reich ist und Reichtümer ansammelt aus Geldgier oder Machtstreben, er kann gar nicht anders, als das allgemeine Wohl zu vermehren, weil er Leuten Arbeit gibt und so weiter. Und es entstehen Dinge, die für alle gut sind. Also die Macht, die das Böse will, aber Gutes schafft. Ja, das ist die unsichtbare Hand, die invisible hand, die sozusagen dafür sorgt, dass der Markt sich positiv auswirkt. Also das ist der ökonomische Fundamentalismus, dass man sagt, bitte hört mal auf, beim Markt irgendwelche moralischen Prinzipien einführen zu wollen, nur nicht antasten den Markt. Wenn man den in Ruhe lässt, wird es automatisch alles besser. Das passt natürlich insofern schon nicht, und da haben gescheite Ökonomen, wie zum Beispiel der Schweizer Binswanger, die haben vor langer Zeit schon darauf hingewiesen, auch sein Sohn, ich weiß jetzt nicht, einer war der Christoph Binswanger, wer der andere war, weiß ich nicht, aber die haben sehr früh schon darauf hingewiesen, dass dieses Konzept mit der unsichtbaren Hand eigentlich nicht funktioniert in der Wirklichkeit, weil eben, der ökonomische Fundamentalismus geht eben auch davon aus, von einem Menschenbild, das nennt man den Homo economicus, das ist ein gut informierter Mensch, der seinen Nutzen maximiert. Und wenn das alle machen, wird alles halt einfach immer besser. Nur auch dieses Menschenbild stimmt natürlich nicht, das ist völlig falsch, weil der Mensch nicht sozusagen ein geborener Egoist ist, sondern ein Kleingruppenwesen, das sehr gerne auch und durchaus nicht uneigennützig für andere sich engagiert, altruistisch ist. Nicht? Also jemanden beschenke, wenn ich jemandem was Positives tue, dann ist es nicht ein Opfer, sondern es ist durchaus auch eigennützig, weil es macht dann einfach eine Freude, wenn ich einen anderen eine Freude machen kann. Und es hebt auch mein Ansehen, wenn ich mich positiv einbringe in die Gesellschaft. Also das ist nicht sozusagen ein Opfer, sondern durchaus im Eigennutz zu verstehen. Also der Mensch ist nicht ein krasser Egoist, der denkt da jetzt an die Werbung, wo der Niki Lauda gesagt hat, also ich habe nichts zu verschenken. Ne? Also man wird ein armer Teufel, ne? Nichts zu verschenken. Ne? Ist ja schrecklich, ist ja traurig. Ist ja höchst traurig. Ne? Geiz ist geil. Ja, Geiz ist wirklich nicht. Geiz ist nichts Schönes. Ne? Aber all diese Dinge. Und also ein falsches Menschenbild, das der Ökonomie zugrunde liegt. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich Ihnen ganz wärmstens den Christian Kreis. Wenn Sie von dem noch nichts gehört haben, Christian Kreis ist ein Ökonom, der Sie finden auf seiner Internetseite, finden Sie ein Buch, das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Und das ist ungefähr so zu verstehen, dass er sagt, wenn Mephisto, der die Menschheit verderben will, ein Wirtschaftssystem konstruiert hätte, das würde genauso ausschauen wie unseres. Und Christian Kreis hat eben dieses Buch geschrieben und das ist deswegen so empfehlenswert, weil er damit eine Wirtschaft zeichnet, wo man mit 20 Stunden Arbeit ein gutes Leben führen könnte. Also eine schöne Vision auch. Er bezieht sehr viele Aspekte ein, auch Bildung und anderes. Und sagt eben auch, man müsste die ganzen Ökonomiebücher umschreiben, weil es nicht wie in der Ökonomie heute das höchste Ziel die Profitmaximierung ist, sondern Zufriedenheit zu erzeugen zwischen Produzenten und Konsumenten. Ja, so ganz im Sinne auch, wie die islamische Ökonomie eben ein Grundprinzip hat, dass man sagt, ein Geschäft, ein Handel ist nur dann gut, wenn er für beide gut ist. Und da habe ich auch etwas verstanden, ich weiß nicht, ob Sie das einmal gehört haben, dass man sagt, also wenn man auf irgendeinem Basar mit einem Moslem handelt, ein Geschäft machen will und sagt, was kostet da diese Vase oder dieses Kupfergeschirr, und der sagt einen Preis und man gibt ihm das Geld, dass er gar nicht zufrieden ist. Und da sagt man, ja, die wollen handeln. Ja, na, das ist anders. So verstehe ich das oder habe ich es verstanden? Der nennt einmal einen überhöhten Preis und erwartet, dass man sagt, na Moment, aber das gibt da wirklich nur die Hälften. Und dann diskutiert man, dann einigt man sich auf einen Preis, der für beide akzeptabel ist. Dann ist es ein gutes Geschäft. Aber wenn ich gleich das zahle, seine überhöhte Forderung, dann hat er das Gefühl, er hat mich betrogen. Das will er nicht. Das war für mich nicht gut, weil er hat mich betrogen. Er hat mir zu viel verlangt. Also das ist ein ganz anderes Prinzip. Und ich habe einmal eben auch, leider finde ich diese Arbeit nicht über die islamische Ökonomie. Und da ist mir dann klar geworden, dass was bei uns da üblich ist, das ist unter Moslems höchst verwerflich, wie unsere Wirtschaft läuft. Zum Beispiel Leerverkäufe, das habe ich auch früher nicht verstanden, was das ist. Wenn jemand jetzt Aktien kauft, muss er die erst, werden die erst, glaube ich, einen Tag später oder so, irgendwie wird das Geschäft ganz fixiert. Und wenn er fallende Aktien, im Wert fallende Aktien verkauft, kauft und hat sie noch gar, und kann er die dann weiterverkaufen. Er hat es noch gar nicht. Also auf diese Art kann Geschäfte gemacht werden. Nicht? Also mit Verkauf von Sachen, die er noch gar nicht kennt. Und das sind eigentlich Betrugsgeschäften. Jedenfalls zurück zum Christian Kreis. Schauen Sie bitte nach im Internet. Die Adresse ist www und in einem zusammengeschrieben menschengerechtewirtschaft.de. menschengerechtewirtschaft.de. Und da finden Sie dieses Buch, das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft, als PDF-File. Und dann gibt es auch noch ein Buch von ihm über käufliche Wissenschaft, ungefähr ist der Titel. Also auch ein sehr interessantes, wichtiges Buch. Also der Christian Kreis gefällt mir deswegen so gut, weil er so eine optimistische Vision auch verkündet und damit und da propagiert. Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch sozusagen die feministische Sicht, dass Frauen nicht die Rechte genießen, die sie genießen sollten, vor allem auch das Recht über ihren Körper, eine ganz wichtige Sache. Ja, diese sekundären Ursachen kann man natürlich beliebig fortsetzen. Ich erhebe auch da gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber kommt dann natürlich Imperialismus, Kolonialismus dazu, strukturelle Macht, der militärisch-industrielle und finanzpolitische Komplex, das hängt alles zusammen. Wir wissen heute auch aus den Aussagen gescheiter US-Strategen, ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter und so weiter, dass die Rüstungsindustrie die Außenpolitik beherrscht, gekapert hat. Nicht? Etwas, was der amerikanische Präsident Eisenhower am Ende seiner Amtszeit, ich glaube 1963 war das, in einer Abschlussrede gesagt hat. Da hat er nämlich vor dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt, dass der eine Gefahr für die Demokratie ist. Also diese Strukturen, die sind natürlich ganz, ganz gefährlich und einflussreich. Dann kommen natürlich die Strategien der Machtausdehnung und Machterhaltung. Teile und herrsche ist ein Prinzip, das hat man seit der Antike angewendet. Einen Gegner, der zu stark ist, den zu spalten. Die Briten haben zum Beispiel, bevor sie Indien erobert haben, haben sie die Moslems und die Hindus gegeneinander aufgehetzt. Da ist ein Hindu-Tempel angezündet worden, hat man gesagt, ja, das waren die Moslems. Dann hat man eine Moschee angezündet, ja, das waren jetzt die Hindus. Und so hat man Konflikte geschürt. Das ist jetzt, ja. Nein, halb fünf spätestens. Ja, danke. Ja, wir haben einen familiären Notfall, da bin ich jetzt am Telefon. Ja, also dieses Teilen und Herrschen ist ganz wichtig. In dem Zusammenhang empfehle ich Ihnen nur einmal den Rainer Mausfeld, diesen Psychologen und Kognitionsforscher. Schauen Sie im Internet nach, YouTube. Er hat viele Vorträge gehalten. Ich habe von ihm drei Bücher. Das eine, Warum die Lämmer schweigen. Das zweite, Angst und Macht, Herrschaftsstrategien im Kapitalismus. Und das dritte Buch, eben das dickste, Hybris und Nemesis. Und Rainer Mausfeld betont eben auch, dass der Mensch natürlich ein ganz klares Aversion gegen Unterdrückung hat. Also man will nicht unterdrückt werden gegen sozusagen Machtausübung regt sich mein Freiheitswille. Und wenn man mit Gewalt Menschen unterdrückt, Menschenmassen unterdrücken will, ja, dann steigt das Revolutionspotenzial und es wird immer komplizierter, die Herrschaft aufrechtzuerhalten. Und da hat man eben, das ist Hard Power, ja, und da hat man dann die Methoden der Soft Power entwickelt, wie man mit sanften Methoden diese Gegenwehr unterlaufen kann, wie man die Menschen gefügig machen kann, lenken kann, ohne direkte Gewaltausübung. Und diese Methoden der Soft Power, die sind sehr diffizil. Da hat die psychologische Forschung, hat da ungeheuer viel dazu beigetragen. Und Rainer Mausfeld betont eben auch und sagt, ja, da waren die Amerikaner weitführend in diesen psychologischen Forschungen. Im Gegensatz zu den Russen, zu der Sowjetunion, dort hat man mit Hard Power gearbeitet, da hat man gewusst, die Leute sind alle dagegen das Regime, aber man hat sich beherrscht. Aber die Amerikaner haben sozusagen die öffentliche Meinung für ihr Regime mobilisiert und zurecht gebogen. Ja, und dazu gehören dann natürlich viele andere Aspekte dazu. Soft Power unterläuft die Gegenwehr. Sie bedient sich subtiler Methoden der Meinungsmanipulation. Da kommt Propaganda dazu. Propaganda ist sozusagen, früher hat man Propaganda genannt, aber mit der Entwicklung von Soft Power ist man dann dazu übergegangen, dieses negativ besetzte Wort zu vermeiden und spricht von Public Relations. Und das ist dann sozusagen die menschenfreundliche Art der Meinungsmanipulation. Und Propaganda, kommen wir sicher auch noch mehrmals darauf zu sprechen, funktioniert natürlich vorwiegend durch Angsterzeugung. Es wird eine Bedrohung dargestellt. Man vermittelt den Leuten eine Gefahr und gegen die müssen wir uns wehren, natürlich gemeinsam. Nicht? Die Solidarität ist da gefordert. Und die Gefahr, geht aus von etwas ganz Unmenschlichem. Nicht? Also dieses andere Land, das ist die Achse des Bösen und der Anführer da, das muss möglichst auch personalisiert werden, nicht? Der wird verteufelt. Dieser Anführer, der muss so Hitler-Qualitäten haben, das muss so ein neuer Hitler sein und der muss natürlich vernichtet werden und da ist Solidarität gefragt. Und wer da jetzt gegen diese Angst auftritt und sagt, Moment, aber so gefährlich ist ja das gar nicht, ja, der ist sofort ein Putin-Versteher oder Putin-Troll oder sonst was. Und dazu kommt dann noch, dass man sagt, ja, also mit dem Bösen kann ich ja gar nicht verhandeln. Nicht? Dem Teufel kann ich da nicht die Hand reichen. Das geht ja nicht. Nicht? Das ist Appeasement. Das ist, da unterwerfe ich mich ja schon. Den muss ich besiegen. Das Böse muss ich besiegen. Wenn das Böse besiegbar wäre in der Welt, dann wäre es schon längst besiegt. Aber das funktioniert leider nicht. Und gestern habe ich auch ein interessantes Video gesehen von einem, Namen fällt mir nicht so, ein Salvatore. Na, fällt mir nicht ein, der über Regime Change gesprochen hat und eigentlich sehr deutlich gemacht hat, es wird oft so getan, ja, wenn ich jetzt diesen bösen Machthaber umbringe, so wie die Amerikaner das jetzt gemacht haben im Iran, damit einfach der religiöse Führer wird ermordet. Und jetzt glaubt man, jetzt kippt das ganze Regime und die Leute sagen, hurra, jetzt haben wir den Diktator los und fallen den Amerikanern um die Häus um ein Häus. Nein, so funktioniert es nicht, weil es eben nicht der böse Diktator ist, sondern da sind viele, viele Strukturen, die eng verwoben sind und die beseitige ich nicht auf diese Art. Die bleiben weiter und so weiter und so fort. Also das ist auch etwas Wichtiges, dass man erkennt, es wird da enorm Meinungsmanipulation betrieben. Dann haben wir etwas mit zu tun mit der Arroganz der Macht. Ja, gut. Also soweit einmal dieses. Und etwas, was wir auch schon angesprochen haben, die Reichen, die werden reicher und die Armen werden ärmer. Papst Franziskus hat es einmal in einem Satz zusammengefasst, diese Wirtschaft tötet. Oder eben auch das Christian Kreis, das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Es sind immer weniger Reiche, die einen immer größeren Anteil am Wohlstand der Welt haben. Und da ist auch der Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren, der sehr klar ausgesagt hat, es herrscht Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse, die der Reichen, die den Krieg führt und wir gewinnen. Ein anderer Exponent der herrschenden Ökonomie ist Milton Friedman, Wirtschaftsnobelpreisträger, so ein Vertreter der neoliberalen Wirtschaft. Und der hat sehr schön gesagt, the business of business is business. Und dann hat er auch sehr klar gesagt, the social responsibility of business is to increase its profits. Und also der Zweck ist die Profitmaximierung. Und dazu fällt mir dann immer wieder das schöne Zitat von Manfred Hinz, einem Rechtsprofessor der Rechtslehre der Universität Bremen, der vor Jahrzehnten schon einmal sehr klar gesagt hat, unsere Industrie ist an Profit interessiert. In ihrem Verhalten ein moralisches Kalkül zu erwarten, ist genauso hoffnungslos wie die Aussicht, eine Maschine lächeln zu sehen. Und das habe ich schon oft erwähnt, dieses Zitat, und habe dann oft aus dem Auditorium heftigen Widerspruch bekommen. Sie dürfen doch nicht die Wirtschaft verteufeln. Da habe ich gesagt, nein, nein, ich behaupte nicht, dass die Industrie schlecht ist. Das bedeutet aber auch nicht, dass sie gut ist. Nicht? Moralische Qualitäten spielen einfach keine Rolle. Und jetzt kann man natürlich auch, und das muss man gerechterweise sagen, es gibt tendenziell gerechte, menschengerechte Wirtschaftssysteme. Es gibt auch in der Praxis Betriebe, die genauso arbeiten. Das ist das, was da hat mein lieber Freund Christian Felber hat da viel dazu publiziert über Gemeinschafts Gemeinwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, also auch das funktioniert, weil eben der Mensch kein eiskalter Egoist ist, sondern gern kooperiert. Und in einem Umfeld, in einem Betrieb, wo die Leute mit Freude miteinander arbeiten, stolz drauf sind, auf das, was sie machen, dass sie das gut machen, solche Betriebe sind auch erfolgreich. Also es gibt auch ein Beispiel, das ich besonders gerne nenne. Das ist die Zeiss-Stiftung. Die optischen Betriebe Carl Zeiss in Jena, das war einmal ein ganz kleiner Betrieb. Und da ist ein Arbeiterkind eingetreten, ein Student, Ernst Abbe. Der war Mathematiker und Physiker und hat unglaublich beigetragen für diese Firma. Der Carl Zeiss war gut zu ihm und er hat tolle Entwicklungen und Entdeckungen gemacht, Berechnungen aufgestellt, wie man optische Systeme wissenschaftlich berechnen kann, hat experimentiert mit Glassorten und so weiter und hat die Firma Zeiss eigentlich hat die Grundlage für die Spitzenqualität der Zeiss-Produkte geschaffen. Wurde dann Partner, der alte Zeiss ist gestorben und der Ernst Abbe hat dann, das war so 1875, glaube ich, war ein reicher Mann und hat dann das Gefühl gehabt, im Moment, aber dieses Werk, was der Carl Zeiss eben begründet hat, das sollte weiter bestehen. Und er hat sein ganzes Vermögen in eine Stiftung eingebracht, der Ernst Abbe. Und die Zeiss-Mitarbeiter, die haben auf einmal eine Krankenversicherung gehabt, eine Pension gehabt. Und also es war ein tolles Modell, das bis heute gilt. Das hat die Weltkriege überlebt. Also so etwas ist natürlich eine großartige alternative Lösung als die, wo man die Mitarbeiter auspresst bis zum geht nicht mehr und sozusagen nur den Profit, den kurzfristigen Profit maximiert. Also es hat immer wieder Unternehmer gegeben, die gesagt haben, ja, wegen kurzfristigen Profit möchte man es nicht mit meinen Kunden verderben und möchte meinen Ruf nicht verlieren. Und hat auch Verantwortung für seine Mitarbeiter übernommen. Also das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Ja, bei diesem Punkt möchte ich für heute Schluss machen. Gibt es Fragen, Bemerkungen, Kommentare? Ja, dann danke ich und freue mich auf das nächste Zusammentreffen.